und herzlich willkommen zum Each One Teach One Podcast. Mein Name ist Philipp Hoffmann und heute der zweite Teil des Interviews mit Chris Heck. Im ersten Teil der Folge sprechen wir darüber, wie Chris zum Calisthenics gekommen ist und wie er dann anschließend auch Coach wurde. Und im zweiten Teil der Folge geht es darum, wie Chris sich vegetarisch und proteinreich ernährt und wie er von Pizza und Cola zu gesünderem Fastfood gewechselt hat. Ich wünsche euch viel Spaß. Kamst du denn ursprünglich eigentlich her? Also was hast du nach der Schule gemacht oder wie lange warst du überhaupt in der Schule? Und, was,
okay, ja. Also Schule habe ich erstmal bis, ich war grottenscheiße in der Schule, muss ich dazu sagen. Ich war mal in der Realschule, bin da aber nach der 8. Klasse gegangen worden, da die mich rausgeworfen, weil ich zu viele Leute verprügelt habe.
So. Das wird mir gar nicht zutrauen.
Ja, das Ding ist, ich war in der Schule, ich bin ja heute auch noch ein Spät- oder ja, so ein zurückgebliebener Entwickler. Ich bin jetzt 43 und habe immer noch ein paar Milchzähne im Maul. Und so war das halt früher auch. Also ich war immer so ein paar Jahre hinten dran, deswegen war ich immer so der Kleinste und Schmächtigste in der Schule. Wurde dementsprechend viel gehänselt, geärgert, gemobbt, verhauen. Und habe deswegen irgendwann mit Kampfsport angefangen. Und war ziemlich müde natürlich.
Judo?
Oder was? Judo, genau. Mhm. Judo und Taekwondo dann auch später. Aber Judo hat mir tatsächlich für den Schulhof am meisten geholfen, weil da Rangelei und halt nicht Prügelei. Und genau, dann irgendwann in der 8. Klasse hat sich dieser ganze Zorn, der sich schon seit der Grundschule aufgestaut hat, entladen. Und ich habe halt einfach ein gutes Beispiel. Ich bin in eine neue Klasse gekommen. Und dann habe ich halt immer gleich rausgefunden, wer ist der Stärkste in der Klasse? Wer ist der Rowdy? Wer ist der, der quasi das Sagen hat? Und dann habe ich halt die Fresse poliert. Ja. So. Und genau, und dann hatte ich halt quasi meine Respektspunkte, das war auch alles cool, aber das war dann halt irgendwann zu viel und gut, ich hatte halt auch ADHS und so und war sowieso immer ein Störenfried und hippelig und dann halt noch die ganzen Schlägereien dazu und dann haben die gesagt, ja, deine Noten sind auch scheiße, verpiss dich mal. Und genau, und dann bin ich zurück in die Hauptschule, habe da die 8. Klasse wiederholt und das war die beste Schulzeit meines Lebens, muss ich sagen, weil das war eher mein Ding. Das war nicht so eine Massenabfertigung, wir waren nur, ich glaube, 12 oder 14 Leute in der Klasse. Es war sehr persönlich, sehr individuell, die Lehrer sind super gut auf uns Schüler eingegangen und da wurde ich dann auch viel, total ruhig. Es war einfach diese Überforderung, in der Stadt in die Schule zu gehen, wo dieser Konkurrenzdruck so groß ist, die ganzen reichen Kids, die die geilen Nike-Schuhe bekommen haben, ich, Kid vom Land, nur irgendwie Billigtourenschuhe und so, und da mit Mobbingfaktor und allem drum und dran. Das gab es dann auf der Hauptschule auf dem Land einfach nicht mehr und habe ich das so wohl gefühlt, dass ich glaube, ich war dann sogar Schulbester oder Zweitbester in der Schule. Und dann auch so ganz witzig, weil normalerweise sind ja die Leute, die gut in der Schule sind, immer sehr schlecht im Sport. Aber ich war auch im Sport mit einer der Besten. Also quasi gut in der Schule und gleichzeitig gut im Sport. Das ja, war dann eine schöne Erfahrung für mich, dass ich so ein bisschen Erfolgserlebnisse hatte in der Schule. Habe dann da 8. und 9. Klasse gemacht. Dann meinen qualifizierten Hauptschulabschluss mit 1 irgendwas damals gemacht. Und danach tatsächlich eine Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel in einem Skateshop. Das war cool. Da habe ich dann auch angefangen zu skaten. Das war 1994. Und das war dann jahrelang so mein Begleiter. Also ich war dann jahrelang in der Skate-Szene. Bin es ja auch immer noch, nur nicht mehr so stark jetzt durch den Calisthenics-Fokus jetzt. Genau, aber ich war dann gute 25 Jahre in der Skate-Szene. Genau. Aber angefangen, also 94 durch die Ausbildung im Skateshop. Nach der Ausbildung da noch ein bisschen als Geselle, also ausgelernt, weitergearbeitet, bis damals die Wehrpflicht anstand. Das gab es ja damals noch. Ich habe aber Zivildienst gemacht im Krankenhaus. Und das war dann wirklich die schlimmste Zeit meines Lebens, muss ich sagen. Da habe ich nämlich gemerkt, was so Stutenbissigkeit auf der Station, auf der ich gearbeitet habe, so anrichten kann. Also ich meine, wie man merkt, ich bin ein sehr kommunikativer Typ und kann auch ganz nett sein. Habe mich halt immer gut mit meinen Patienten verstanden und war da auch immer sehr hilfsbereit. Und die haben mir das halt auch gedankt, dass sich mal jemand mit ihnen unterhalten hat. Und nicht nur wie die Schwester in Massenabfertigung und dann wieder weg. Vor allem in Franken sind die Leute sehr schnottrig. Ne? Dafür ist der Franke bekannt. Das heißt, der grantige Franke. Und so waren auch die Krankenschwestern. Und ich war halt einfach cool mit meinen Patienten. Und so wie wir jetzt halt auf einer normalen Ebene. Und nicht so von wegen, ich arbeite hier, ich stehe über dir und du bist ein blöder Patient. Nee, gar nicht. Das mochten die halt und ich habe dann immer sau viel Trinkgeld bekommen von den Patienten. Das hat wiederum den Schwestern nicht gepasst und die haben dann dafür gesorgt, dass ich versetzt wurde. Und zwar von der Station runter ins Krankenhausarchiv, 2 Stockwerke unter der Erde für 1 Jahr, 8 Stunden am Tag, ohne Fenster, ohne Sonnenlicht. Und da hat es mich auch psychisch damals schon ganz schön runtergedrückt und da hat sich auch so eine Einstellung gebildet, die sich dann jahrelang in meinem Kopf so gehalten hat, nämlich, dass ich mir auf keinen Fall von irgendeiner dummen Arbeit mein Leben zerstören lassen werde. Ich wusste damals noch nicht, was ich mache. Ich meine, es war Ende der 90er, da gab es noch kein Entrepreneurship wie heutzutage, Internet, Freiberuflichkeit, Digital Nomad oder Coaches, wie auch immer, gab es alles noch gar nicht. Also war erstmal aufgeschmissen. Ich meine, ich komme aus einer Arbeiterstadt, aus einer Arbeiterfamilie, aus einem kleinen Dorf. Und wenn da jemand sagt, ey, ich habe keinen Bock zu arbeiten, dann ist das natürlich schon mal so ein Schlag in die Fresse von Eltern, Großeltern und überhaupt. Also bin ich so, den, sagen wir mal, den leichteren Weg gegangen nach meinem Zivildienst und habe gesagt, ey, ich hole Abi nach, ich mache nochmal Schule. Aber auch da habe ich mega Gegenwind erhalten von meinen Eltern, weil niemand in meiner Familie hat Abi, geschweige denn ein Studium. Wie gesagt, Arbeiterfamilie. Und dann hieß es halt, ja, wieso, geh lieber was arbeiten, mach was Gescheites, verdien Geld, Schule, bist du bescheuert. Kann ich auch ein bisschen verstehen, weil mein Grund, warum ich Schule nachholen wollte, war, das war die Berufsoberschule, da konntest du damals Abi machen. Und wenn du vorher eine Berufsausbildung gemacht hast, so wie ich, dann hast du elternunabhängiges BAföG bekommen, was du nicht zurückzahlen musstest. Das heißt, ich habe halt Kohle bekommen, fast genauso viel wie in der Ausbildung, nee, sogar ein bisschen mehr, ohne was dafür machen zu müssen. Und ich hatte ja nur bis 1 oder 2 Uhr Schule und danach halt Freizeit und konnte skaten gehen und mein Ding machen. Meine Eltern waren ja auch nicht doof, die wussten da schon irgendwie, dass ich das deswegen mache. Aber letzten Endes egal, der Outcome ist wichtig. Ich habe halt dann mein Abi quasi gemacht, wenn auch schlecht, weil ich halt immer super oft geschwänzt habe und zu spät gekommen bin, mal keinen Bock hatte. Es wurde sogar an dieser Schule wegen mir und noch einem anderen Schüler ein Stechkartensystem eingeführt, weil wir solche vehementen Schulschwänzer und zu Spätkommer waren. Ja, das wurde dann von den Mitschülern ganz, ganz witzig als das Götz- und Hecksche-Stechkartensystem bezeichnet. Das war damals sogar auf ProSieben TAF in der Sendung drin, weil es die einzige Schule Deutschlands war mit dem Stechkartensystem.
Krass.
Ja, das war halt von so einem Uralt-Direktor, der na, so in der Nazi-Zeit aufgewachsen ist und dann mit so einem Knall abtreten wollte, in Rente gehen wollte. Nachdem er weg war, wurde es auch wieder abgesetzt. Aber genau, ich war halt auf jeden Fall stinkefaul und habe eigentlich gar nichts gemacht. Hab dann zwar versucht, fürs Abi zu lernen, bin aber jedes Mal nach 10 Minuten eingepennt, weil so langweilig war, das zu lernen. Hab's dann trotzdem irgendwie geschafft mit 3,6, ne, egal wie. Und dann stand ich aber nach dem Abi wieder genauso da wie vorher, weil ich hatte keinen Bock zu arbeiten. Das ja. Problem war immer noch da. Naja, und dann gab's Hartz IV, das waren so die ersten Jahre Hartz IV, die damals kamen. Da war noch überhaupt keine Struktur im Arbeitsamt. Das heißt, ich habe dann, glaube ich, 2,5 Jahre Hartz IV bekommen, ohne jemals einen Termin beim Amt wahrnehmen zu müssen, weil die mit dieser Strukturierung komplett überfordert waren. Das heißt, ich habe nie Jobvorschläge bekommen, nie eine Maßnahme bekommen und gar nichts. Ich habe einfach nur Geld bekommen.
Ja.
So, das wurde dann meinen Eltern natürlich irgendwann zu blöd. Und dann ist sogar mein Vater mit mir irgendwann zum Arbeitsamt, um mich absichtlich in so eine 1-Euro-Maßnahme reinstecken zu lassen. Weil es kann ja nicht sein, dass der Sohn faul zu Hause rumhockt. Wobei ich dazu sagen muss, ich war nie faul. Also ich war nie den ganzen Tag im Bett gelegen und habe so Trash-TV geguckt, irgendwelche Richtersendungen oder so einen Scheiß habe ich nicht gemacht, sondern ich war halt für mich produktiv. Ich habe damals schon meine Filme gemacht, meine Skate-Videos und war halt skaten den ganzen Tag. Ne? Ich habe für mich mein Ding gemacht.
Also du hast dich selbst gefilmt, während du skatest? Sozusagen.
Andere Leute auch, ne?
Also die Kumpels, mit denen du unterwegs warst sozusagen?
Genau. Okay. Aber da das ja nichts Konventionelles war, ja, war ich ja im weitesten Sinne, im gesellschaftlichen Sinne faul. Naja gut, so war es dann auf jeden Fall. Ja, und dann hat mein Vater mich in diese 1-Euro-Maßnahme reinstecken wollen, war mit mir dann bei diesem Arbeitsamtberater. Und als der dann aber gesagt hat, was ich dann bei so einer 1-Euro-Maßnahme so alles machen muss, wie zum Beispiel Straße kennen oder so ein Quatsch, und das bei der Gemeinde im Dorf, wo wir wohnen, wo dann auch jeder sieht, guck mal, der Sohn vom Heck, der ist in so einer Maßnahme drin, hat mein Vater dann gesagt, das kann er dann doch nicht machen, der hat ja so viele Allergien und Und dann bin ich halt da drum rumgekommen. Aber ich dachte mir dann halt schon ab so einem gewissen Punkt, weil der echt viel Zorres mit meinen Eltern hatte und dann also wirklich auch schlimme, schlimme Streits bis zu dem Punkt, wo ich mal mit einem Ninja-Schwert auf meinen Vater losgegangen bin und dem durchs Haus hinterhergerannt bin, weil wir so krasse Spannungen hatten in der Familie. Ja, inzwischen lachen wir drüber. Ist ja auch nichts passiert. War aber heftig, ne? Und dann habe ich mir gedacht, okay, guckst du mal wegen dem Studium. Hätte nie gedacht, dass es irgendwie hinhaut, weil ich hätte auch kein Geld und meine Eltern hatten auch kein Geld, die konnten mir das nicht finanzieren. Und habe dann aber auch viel zu spät rausgefunden, so damals, das Internet war noch Kinderschuhe, ne, dass man, wenn man wiederum schon eine Berufsausbildung hat, genau wie bei der Berufsoberschule, kriegst du elternunabhängiges BAföG im Studium. Und dann habe ich mich halt für so Standardstudiensachen beworben. In Bayern konntest du damals nur Sachen studieren in der Richtung, wo du Abi gemacht hast. Das war mehr Wirtschaftszweig auf der Berufsoberschule, aber ich war halt gerade schlecht in Buchführung und so ein Scheiß und dachte mir, oh fuck, ey, BWL studieren, das wird nichts. Habe mich aber trotzdem dafür beworben, weil es ging ja nicht anders. Und habe mich aber auch hier in Dieburg in Hessen beworben, weil in Hessen kannst du dich mit einem Fachabi für alles bewerben, ne? Ganz anders als in Bayern. Und habe mich dann hier für diesen Media Production, also weitestens in den Filmproduktionsstudiengang beworben. Der NC war 1 irgendwas, ich mit 3,6 natürlich keine Chance, ne? Und habe dann aber tatsächlich eine Zusage bekommen im Nachrückverfahren, weil sie einen gewissen Anteil schlechterer Leute immer reinnehmen müssen bei dem Studium. Und, was ich gar nicht wusste, die Zeit von nach meiner Berufsausbildung bis zum Beginn des Studiums wird ja alles automatisch als Wartesemester angerechnet. Mhm. Das wusste ich nicht. Und ich hatte dann so viele Wartesemester, dass ich halt dann auch den NC erfüllen konnte. Ja, weil pro Wartesemester wird dann irgendwie, ich glaube, 0,5 abgezogen. Ja, das ist so krass. Oder irgendwie sowas, ja. Genau. Also hatte ich den NC halt quasi erfüllt, wurde dann hier angenommen und dann dachte ich mir, okay, ich bin jetzt nicht besonders religiös oder so, aber ich dachte, das ist kein Zufall. Das ist jetzt so dein Weg. Also das so viele Zufälle sind halt zusammengekommen, das kann kein Zufall sein.
Wann war das?
Das war 2005. Dann habe ich das Studium angefangen, damals auch noch so als Alibi-Ding, dass ich mir dachte, ah ja, kriegst BAföG, wenn es scheiße ist, tust du halt so, als würdest du studieren, kriegst die Kohle und machst dein Ding. Das hat mir dann aber relativ gut gefallen und im ersten Semester habe ich mir auch tatsächlich selber die Chance gegeben, also nicht wieder gleich faul zu sein, sondern ich bin in jeden Kurs gegangen, ich habe alles gemacht, ich bin nie zu Hause geblieben. Und dann im zweiten Semester noch das Gleiche. Und ab dem dritten Semester habe ich es dann zwar ein bisschen schleifen lassen, weil ich gemerkt habe, okay, da muss man nicht unbedingt hin. Das kann, oder das weiß ich schon. Ich wusste ja autodidaktisch schon relativ viel über Kamerakram und Film und so. Also wusste tatsächlich schon viel, was wir dann im Studium auch gelernt haben. Und habe das Studium dann auch super gut beendet. Sogar ein halbes Jahr vorzeitig abgeschlossen. Im Hinblick darauf, ich wusste, wenn ich ein halbes Jahr vorher abschließe, kriege ich BAföG erlassen. Und das wollte ich halt auch. Und habe dann kein Praktikum gemacht im Studium. Hätte ich zwar müssen, aber ein Kumpel von mir hat eine eigene Firma gehabt. Der hat mir einen Wisch ausgestellt, dass ich bei ihm schon gearbeitet habe. Also musste ich kein Praktikum machen. Cool, wer hat denn eine eigene Firma? Ganz weit weg. Nordbayern eben.
Achso, okay, krass.
So, ja, ist schon lang her. Auf jeden Fall hat er dann halt bescheinigt, dass ich bei ihm schon Medienarbeit gemacht habe für ein Jahr lang. Und damit war es das auch. Es war halt super easy. Dann habe ich das Studium verkürzt, habe das, ich glaube, mit 1,9 oder irgendwas abgeschlossen. Ja, und dann dachte ich, okay, jetzt bist du über 30, jetzt funktionierst du bestimmt auch in der Arbeitswelt und als Sklave in der Agentur. Hat aber auch, ich war aber immer noch der gleiche, ne? Wie gesagt, hinten dran und zurückentwickelt, ne? Ich war immer noch wie ein 18-Jähriger vom Kopf her, ich will eigentlich skaten und sonst nichts. Und dann dachte ich mir, was machst du denn jetzt, dass du immer noch weiter dein Ding machen kannst und wieder Geld hast. Glücklicherweise hat der Kumpel mit seiner eigenen Firma dann ab und zu mal einen Auftrag für mich gehabt. War auch eine Skate-Firma, also umso besser, habe ich seine Skate-Videos geschnitten für ein paar Euro 50. Hat mir aber zum Überleben gereicht, weil ich immer noch im Studentenwohnheim gewohnt habe, da ist keine großen Kosten. War dann auch immer noch immatrikuliert für einen anderen Studiengang wegen der Krankenversicherung, also easy life. Und habe das dann eine Weile durchgezogen und dann dachte ich mir irgendwann, naja, ist mir aber auch zu viel Arbeit. Ach, weißt du was, machst mal noch einen Master, kriegst du wieder BAföG. Ja, da habe ich mich für einen Master beworben.
Das war dann aber direkt nach dem Bachelor?
Oder? Nee, nicht direkt, sondern erst mal 2 Jahre später oder sowas.
Das war dann 2000?
2011.
11, ach krass.
Und dann wurde ich für den Master erst abgelehnt.
Das war Digital Media dann, der Master?
Richtig.
Ja. Richtung Film?
Das war, nee, der Studiengang heißt anders, aber im weitesten Sinne Digital Media, genau. Leadership in the Creative Industry oder irgend sowas heißt der Masterstudiengang. Okay. Wurde ich erst abgelehnt, was ganz witzig war. Die wollten mich nämlich nicht annehmen, und zwar aus folgendem Grund. Bei der Bachelor-Präsentation von unserem Film war es folgendermaßen, ich habe den Bachelor zusammen mit meinem Kumpel Sebastian Linder gemacht. Der hat damals als Assistent für unseren Bachelorarbeitsbetreuer gearbeitet. Die haben sich in die Haare bekommen, die beiden, so also persönlich. Da hat er aufgehört, für ihn zu arbeiten. Und in unserer Bachelorpräsentation hat dann der Betreuer, der quasi sein Chef war, seine Wut, die er auf ihn hatte, an unserem Filmprojekt ausgelassen. Vor versammelter Mannschaft. Wir hatten viele Zuschauer in der Präsentation, weil viele Leute den Film schon erwartet haben. Wir hatten, glaube ich, 100 Studenten da drin sitzen. Und er hat den Film dann halt zerpflückt vor versammelter Mannschaft. Und ich habe dann zu ihm gesagt, ey, Thomas, also durfte er Vornamen nennen, bitte bleib cool. Ich weiß, du hast ein bisschen Ärger mit Sebastian, bist zornig auf ihn, aber bitte lass es nicht an dem Film aus, weil es ist ja auch mein Film und ich habe damit nichts zu tun. Hm. Und dann hat er halt weitergemacht und dann weiter drauf rumgezornt und ich bin halt immer noch der alte Zornickel wie damals in der Schule und ich habe dann halt auch vor Versammlung der Mannschaft zu ihm gesagt, so, ich habe es dir jetzt ganz freundlich und ganz rational gesagt und wenn du jetzt nochmal die Fresse aufreißt, dann gehen wir raus und klären das wie Männer. Das habe ich halt zum Prof gesagt und das haben sich logischerweise alle so ein bisschen gemerkt und ich habe mich dann ja für den Master beworben, das heißt, er im Komitee hat dann gesehen, aha, Heck will bei uns Master machen, am Arsch die Räuber. Und dann haben die, du musst ja dein Masterprojekt vorstellen, vor Publikum, vor verschiedenen Professoren. Und plötzlich haben sie dann angefangen, die Sprache zu switchen in meiner Präsentation. Ich habe die auf Deutsch vorbereitet und die haben dann gesagt, ob es mir was ausmachen würde, das auf Englisch jetzt weiterzuhalten. Und ich so, ja, okay, wenn ich muss, dann mache ich halt. War aber halt komplett aus dem Konzept und war dann auch halt scheiße und konnte mich auch nicht so ausdrücken, wie ich es gerne gemacht hätte. Und deswegen haben sie dann Grund gehabt zu sagen, nö, dein Projekt ist kacke und du konntest ja auch überhaupt nicht gut erklären und nee, bist nicht angenommen. Und dann habe ich im Nachhinein rausgefunden, dass sie das bei anderen Studenten auch gemacht haben, die sie von vornherein nicht wollten. Also war quasi ein abgekadertes Spiel. Dann haben wir uns als zusammengerottet, als die Studenten, die halt dann quasi absichtlich benachteiligt wurden und haben geklagt. Und der Hochschulpräsident hat dann gemeint, nö, was die gemacht haben, Sprachewechsel in der Präsentation ist nicht zulässig, ist halt drin.
Krass.
Und dann war es natürlich geil, ne, da Master zu machen und wieder dem alten Prof über den Weg zu laufen, dem ich Schläge angedroht habe. Und dann sozusagen, hey, hallo, ich bin doch hier drin. Hab dann auch tatsächlich den Master noch
besser... Musst du bei ihm noch Prüfungen machen?
Nee, er war nur für Bachelor zuständig, okay. Hatte andere Profs, aber trotzdem witzig, habe ich ihn halt gesehen. Ja. Und habe dann den Master auch tatsächlich noch besser abgeschlossen als den Bachelor mit 1,6. Obwohl das die Zeit war, wo es mir psychisch voll schlecht ging. Also ich weiß nicht, wie ich das überhaupt geschafft habe. Und der Clou kommt ja noch, nicht nur, dass er mich dann die ganze Zeit im Master gesehen hat und wusste, fuck, der ist doch irgendwie da reingekommen, sondern ich arbeite ja auch seit Jahren an der Hochschule und er war dann mein Arbeitskollege. Ja, aber egal, also wir haben uns dann auch wieder eingekriegt. Ne? Ich habe dann irgendwie nach 2 Jahren, wo ich da gearbeitet habe, gesagt, ey, komm ey, wegen der alten Scheiße, das lassen wir jetzt mal beiseite, das ist lang her und ich meine, du hast es auch verdient gehabt, von daher, er hat dann auch gemeint, ja, scheiß drauf und so, alles cool, passt.
Also geht's halt wieder.
Ja, genau. Jetzt inzwischen ist er eh in Rente schon. Aber war auf jeden Fall eine witzige Situation, ne? So Schläge angedroht und dann Arbeitskollege.
Angefahren.
Ja.
Krass. Cool. Okay, und dann, das war Filmmaster sozusagen und dann danach, hast du als in dem Bereich irgendwie gearbeitet, oder?
Ach so, ja, immer mal wieder. Komischerweise, ich habe eine ziemlich gute Webseite im Filmbereich. Darüber habe ich tatsächlich noch nie einen Auftrag generiert, wo ich mich frage, wieso. Und dann irgendwann habe ich mit dem Coaching angefangen, da habe ich mir auch eine Webseite gebaut, die nicht meine eigene URL hat. Die hat die URL von diesem Hoster, den ich da quasi habe. Findest du eigentlich auch überhaupt nicht. Und ne, Calisthenics Darmstadt, bla bla bla. Aber die URL ist halt portfoliobox.net mit irgendeinem komischen Namen, den ich da oben drin stehen habe. Und da habe ich aber schon mehr Aufträge jetzt darüber bekommen, als über meine Filmmacher-Webseite. Deswegen habe ich dann halt auch so gedacht, hey, dann sollst du vielleicht was anderes machen.
Ja.
Genau. Und dann habe ich halt eigentlich zeitgleich mit dem Beginn meiner Calisthenics in Anführungsstrichen Karriere, also mit meiner sportlichen Karriere als Athlet oder wie auch immer, auch direkt angefangen Training zu geben. Und zwar war es damals so, ich habe ja mit dem Bruder von meiner Frau angefangen und habe damals halt für uns so die Trainings dann quasi entworfen und die Ideen dafür gehabt. Und der hat dann irgendwann gesagt so, ey, du machst das eigentlich total cool, warum machst du das nicht beruflich? Und ich so, ja gut, ich wusste ja gar nicht, wie ich es angehen soll. Ne? Internet war immer noch in den Kinderschuhen. Ich meine, es gab Facebook und so, aber da war ich nie angemeldet. Dann bin ich halt einfach hier in Dieburg an alle Fitnessstudios rangetreten, die ich kannte. Bin persönlich hin und habe gesagt, ey, ich mache den und den Sport, ich bin Trainer, wollt ihr sowas anbieten als Kurs? Und 2 haben dann auch tatsächlich gesagt, ja. Da hat auch keiner danach gefragt, ob ich einen Trainerschein habe oder irgendwas. Den habe ich ja bis heute nicht. Das ist, deswegen, Coach darfst du dich ja nennen, aber ich bin jetzt kein offizieller Trainer, aber es bockt ja auch keinen, weil wenn du die Knowledge hast, das vermitteln kannst, dann passt es ja auch. Jedenfalls habe ich dann einen Kurs gemacht. Der lief auch verdammt gut. Also die hat so viele Anmeldungen für den Kurs und habe auch gefragt, wann geht's weiter. Aber die haben es dann nicht fortgeführt, ganz einfach, weil es zu gut gelaufen ist und ich ja nur Bodyweight gemacht habe. Und die wollten ja, dass die Leute ihre Maschinen und Gewichte verwenden. Also haben die gesagt, nee, machen wir nicht mehr. Und ich habe dann aber hier in Dieburg im Fitness-Treff, das ist so ein Privatstudio, also keine Kette. Es gibt es auch schon seit Ewigkeiten, das sind auch coole Dudes, die das machen, zwei Brüder. Da habe ich dann meine Kurse gegeben und es war, wie es eigentlich immer in Fitnessstudio-Kursen ist, nur Frauen drin, weil Männer machen ja keine Kurse. Ne? Also, und irgendwann mal war es dann tatsächlich so, meine Frau hat ihr Auto hier bei so einer Privatwerkstatt, bei so einer kleinen Werkstatt machen lassen und der Mechaniker da, das ist auch ein junger Typ, der hat auch in diesem Fitnessstudio trainiert. Dadurch bin ich mit dem mal ein bisschen ans Quatschen gekommen, weil er meine Frau gekannt hat vom Auto reparieren. Und habe dann halt von Calisthenics erzählt und er hat ja schon in dem Studio trainiert. Dann hat er gemeint, oh, das hört sich eigentlich ganz cool an, ich würde mal in deinen Kurs kommen. Dann denkst du halt so, naja, bla bla, du kommst sowieso nicht. Aber der Flo, jetzt mein langjähriger Klient und Freund, ist halt ein Mann, der zu seinem Wort steht. Also beim Flo ist tatsächlich so, wenn der was sagt, dann passiert das auch. Ist dann in den Kurs gekommen, fand's cool, ist dabei geblieben, hat dann noch einen anderen Typ mit reingenommen, also hatte ich dann zwei Typen in meinem Kurs und ich glaube, das war es dann auch tatsächlich. Und dann irgendwann habe ich aber auch gemerkt, hey, das passt nicht in ein Fitnessstudio. Das Training passt nicht in ein Studio. Und dann habe ich zu den Leuten gesagt, die halt bei mir damals trainiert hatten, hauptsächlich Mädels, wie ich schon gesagt habe, hey, ich gebe das Training privat, also bei mir zu Hause, weil wir wohnen ja hier in dieser alten Pseudo-Fabrikhalle, Decken sind hoch genug, Klimmzugstange steht hier, passt schon, Ringe sind auch da. Also machen wir das Training bei mir. Und dann zahle ich auch keine Miete dann und alles ist cool. Wer Bock hat, macht es mit. Und dann habe ich tatsächlich vier Leute aus dem Studio mit rausgenommen. Das war der Flo, sein Kumpel Tobi und zwei Klienten. Meine ersten Klienten übrigens, die habe ich ganz vergessen, weil ich hatte vorhin schon mal einen Volkshochschul-Fitnesskurs gemacht. Und da sind die zwei Klienten hängen geblieben, Lydia und Ralf, beide über 50, die eigentlich nur ein bisschen fit werden wollten, aber jetzt schon seit 6-7 Jahren Calisthenics bei mir trainieren, sind immer noch dabei. Die sind mitgekommen, also hatte ich vier Leute und dann hat sich das halt in den Freundeskreisen von den Leuten rumgesprochen, da wurden es immer mehr und ja, der Rest ist Geschichte, ne? Geil. Dann habe ich halt Gruppentraining gemacht, irgendwann auch in Darmstadt, irgendwann auch Personal und das ist jetzt inzwischen, sag mal, so gut und so viel geworden, dass ich, wenn ich ein bisschen sparsamer wäre, sogar davon leben könnte, aber ich bin halt nicht sparsam, auch mit so Faxen wie zweites Auto zum Spaß und so, muss halt noch einen richtigen Job haben. Wenn ich jetzt zur Ernährung fragen würde, was isst du denn so, auf was achtest du denn so? Okay, ich schmeiße mir auf eine Menge Supplements ein und dann auch ab und zu mal einen Proteinshake und so. Aber ansonsten achte ich eigentlich überhaupt nicht auf Ernährung. Also gut, diese Pizza-Cola-Diät, die ich naja, bis vor 5 Jahren, 20 Jahren lang gefahren habe, und das ist kein Witz, meine Frau hat mir das auch nie geglaubt. Ich habe immer zu meiner Frau gesagt, ey, ich esse nur Pizza und trinke Cola und ab und zu esse ich auch mal Nudeln. Und dann hat sie immer gesagt, nee, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Nachdem wir dann so ein halbes Jahr zusammen waren, hat sie gemeint, ey, fuck, das kann ja echt nicht wahr sein. Und mein Tagesablauf sah tatsächlich so aus. Ich habe damals in der Stadt in Dieburg gewohnt, am Marktplatz. Ein guter Kaffee war mir schon immer wichtig. Dann bin ich zum Frühstück runtergegangen, zum Eiskaffee, habe mir einen guten Cappuccino for to go geholt und dann zwei Croissants als Frühstück dazu. Oder aber am liebsten diese Aufbackbrötchen, sondern Toasties. Kennst du die Toasties?
Ja, klar.
Ja. Habe ich mir diese Toasties gekauft von, wie heißt das, Golden Toast oder so. Und die habe ich halt mit Butter und Himbeermarmelade gegessen und das jeden Morgen, so 4 Stück davon oder so. Mittagessen war dann meistens im Mephisto in Dieburg, Pizza Margherita und Cola. Und Abendessen dann entweder nochmal das gleiche am gleichen Ort oder ich habe mir so von Barilla so eine Packung Spaghetti gekauft, so eine Packung Pesto dazu und habe das gegessen. Und das habe ich viele, viele Jahre durchgezogen. Bin aber auch nie fett geworden damit. Natürlich auch Süßigkeiten, so Ben & Jerry's. Ich habe mal eine Zeit lang, da habe ich jeden Abend eine ganze Packung Ben & Jerry's gegessen. Das war, glaube ich, erst vor 4-5 Jahren oder so. Jetzt achte ich ein bisschen mehr darauf, aber ich merke, wenn ich im Urlaub bin, dann lasse ich natürlich schleifen, weil Urlaub soll ja auch Spaß machen. Und ich falle immer so schnell in diese alten Verhaltensmuster zurück. Jetzt, das ist echt der Wahnsinn. Habe ich jetzt gerade gemerkt, als wir ein paar Tage in Berlin waren, weil da habe ich mir halt alles gegönnt, auf was ich Bock hatte. Ja. Und das bestand halt irgendwie aus einer Menge Reese's Peanut Butter Cups oder anderen Süßigkeiten. Viel Snickers und viel Cola und Energy Drinks sowieso. Also überhaupt, also wenn ich andere Leute in meinem Alter oder auch jünger, wenn ich denen sage, hey, ich trinke Energy Drinks, dann sagen die, bist du 15 oder was? Das ist ja generell, ne, in dem Alter trinkt man ja keine Energy Drinks mehr. Na gut, hier Alibi BCAA, es ist ja eigentlich auch ein Energy Drink, aber ich muss sagen, ich trinke jeden Tag mindestens einen und das ist schon länger. Ja, und ja, also geschmacklich bin ich eher da angesiedelt, wo man so einen 15- bis 18-Jährigen ansiedelt. Das heißt Pizza, Cola, Spaghetti, Chips, finde ich total gut. Klar, es ist nicht die perfekte Sporternährung, deswegen habe ich wahrscheinlich auch keinen Sixpack, weil ich halt einfach zu viel Scheiße zu mir nehme, würde ich mich weniger bewegen, wäre ich wahrscheinlich super fett.
Ja, Bauchmuskeln kommen ja schon raus.
Ja, ja. Minimal, ne? So, ist okay. Ja. Mir ist die Power sowieso viel wichtiger.
Ja.
Außerdem ist es gut, so ein Understatement zu haben, weißt du, weil wenn die Leute mich sehen, dann erwarten die von mir gar nichts. Wohingegen, wenn so ein Fitnessstudio-Klotz ankommt mit so großen Muskeln und Sixpack und so, dann erwartet ja jeder alles. Das Faszinierende ist, jetzt muss ich schon wieder abschweifen, ein Kumpel von mir, also wir sind so ziemlich auf einem Level, er kann ein paar Sachen besser als ich kann ein paar Sachen besser als er, aber es gibt halt so ein paar Sachen, die er jetzt gar nicht so gut kann und das ist alles, was Core-related ist. Aber er ist super ripped, er hat ja so 4% Körperfett, also schon zu wenig, schon fast krankhaft und du siehst halt jeden Muskel. Hm. Und wenn wir zusammen am Kelly Park trainieren, dann ist egal wie gut meine Moves sind, egal wie stark meine Moves sind, egal was ich mache, die Leute kommen immer zu ihm und fragen ihn so, ey, wie geht das? Und dann, gerade wenn es um Frontlever oder sowas geht, dann sagt er halt voll oft, ja, da bin ich der falsche Ansprechpartner dafür. Dann sage ich, ja, wieso, wer denn? Und dann sagt er, ja, der da drüben und deutet so auf mich. Und dann gucken die Leute immer so voll entgeistert. Er sagt dann auch so, ey, er ist Mr. Core, er ist quasi der Core-Spezialist. Also alles, was mit Core zu tun hat, musst du zu ihm. Hat er viel mehr Power drin als ich. Und die Leute sind dann immer voll so unglaubwürdig. So, hey, verarscht mich doch jetzt.
Weil es nicht sieht.
Aber es ist echt krass, also... Ne? Die sehen ja meine Moves und die sehen ja, dass ich quasi das gleiche mache wie er oder teilweise auch stärkere Sachen, aber trotzdem peilen sie nicht, dass es stark ist, weil ich halt nicht so aussehe wie er.
Okay, krass.
Das ist total abgefahren, ey.
Hammer. Ja, Ernährung spielt da eine große Rolle auf jeden Fall, ne? Bei der Optik vor allem. Ja.
Genau. Krass.
Aber ich meine, Proteine musst du ja auch irgendwo herziehen. Die kriegst du dann aus der Pizza, oder?
Also, wie gesagt, inzwischen ist es ja besser geworden. Ja. Inzwischen habe ich von der Pizzeria zum Asiaten gewechselt, wo ich öfter hingehe. Aber so einmal am Tag essen gehen ist auf jeden Fall Standard bei mir, weil ich arbeite ja viel zu Hause und dann auch noch zu Hause essen, da fällt mir die Decke auf den Kopf.
Ja.
Das heißt, ich gehe dann jeden Tag, wenn meine Intermediate Fasting Periode vorbei ist, das ist so 14 Uhr, weil ich abends gerne spät esse, 14 Uhr gehe ich dann essen, entweder fahre ich mit dem Fahrrad rüber oder mit dem Auto, je nachdem, was ich zu tun habe, und dann gehe ich zum MyWok, mache ich Werbung in Großumstadt. Sieht aus wie ein bepisster Scheißladen, wenn du das siehst. Ist so ein Container, der auf dem Pennyparkplatz steht und ich wäre nie auf die Idee gekommen, da essen zu gehen. Ich wusste schon seit Jahren, dass das Ding da existiert. Hat auch immer Bock auf Asiatisch, aber ich dachte mir so, Bock auf Salmonellenvergiftung hast keine, also gehst du da nicht hin. Bis ich dann aus Verzweiflung doch mal gegoogelt habe, gibt es vielleicht noch einen anderen Asiaten irgendwo, ich kenne ihn halt einfach nur noch nicht. Und habe dann bei Google gesehen, wie viel krass gute Bewertungen dieser Puff da hat auf dem Pennyparkplatz. Nämlich so irgendwie 305 Sterne Bewertungen oder so. Und dann auch so Bilder vom Essen, sieht halt aus wie vom Feinsten, obwohl die Bude halt aussieht wie vom Nicht-Feinsten. Und dann bin ich da halt dahin, habe denen eine Chance gegeben. Und gerade für mich als Vegetarier mit Hang zum Veganismus, hat er auch eine ziemlich große vegetarische Speisekarte und halt nicht nur Nudeln und Gemüse und Sojasauce, sondern halt auch so Sachen wie verschiedene Currys, rotes Curry, grünes Curry, Tofu mit dabei und halt geile Sachen. Und ja, seitdem gehe ich da so mindestens 2, 3, 4 Mal die Woche hin und esse halt da und dann natürlich immer sehr, sehr Tofu-basiert. Und im Grunde ist es tatsächlich so, ein Kumpel von mir, der Fleischesser ist, hat mir letztes Mal diese Standard-Bodybuilder-Ernährung geschickt. Da gibt es ja diesen uralten Trainingsplan, der quasi nur aus Reis, Hühnchen und Brokkoli besteht. Und im Grunde adaptiere ich genau das nur mit Tofu, weil das ist die, eigentlich die vegane Variante davon. Die gibt es nämlich auch von dieser Oldschool-Bodybuilding-Diät. Im Grunde esse ich halt zwar immer mit verschiedenen Soßen, also entweder als Curry mit Kokosmilch, Soße, Erdnusssoße und Curry mit dabei oder auch mal mit normaler Sojasauce oder als Suppe. Aber im Grunde beinhaltet das, was ich esse, immer Reis, Tofu, Brokkoli. Und die anderen Gemüse, sage ich immer, will ich gar nicht haben, ich will nur Brokkoli. Das heißt, er macht mir halt immer fast so einen ganzen Strunk Brokkoli für mich alleine. Dann dazu so 150 Gramm Tofu, da hast du auch deine 22 Gramm Protein. Zusätzlich Brokkoli hat ja auch noch ein bisschen Protein. Also komme ich beim Mittagessen auf 35, 40 Gramm. Wenn ich lustig bin, hole ich mir dann noch einen Proteinriegel vom DM, der ist direkt daneben. Also so ein Foodspring-Riegel, auch 20 Gramm Protein. Ja. Und von der normalen Cola bin ich insofern größtenteils weg. Nicht, dass ich jetzt eine Cola Zero trinke, das mache ich nur ganz selten, weil Aspartam ist nicht so das, auf was ich Bock hätte. Dann lieber eine normale Cola. Allerdings bin ich großer Fan von Dr. Pepper Cola. Und seit ein paar Monaten macht Dr. Pepper nicht mehr Aspartam rein in ihr Zero-Getränk, sondern Sucralose.
Ja.
Und gut, das kannst du dann halt in größeren Mengen konsumieren, ohne da irgendwie einen größeren Schaden von zu nehmen. Also trinke ich das. Zusätzlich liebe ich Grüntee und habe im Getränkemarkt nebenan von Pfanne ein Bio-Grüntee ungesüßt gefunden. Das heißt, kein Zucker drin, keine Süßstoffe, einfach Grüntee aus der Flasche. Perfekt, auch geil fürs Training, hast noch ein bisschen Boost dabei. Wenn du das kombinierst mit L-Theanin zum Beispiel nochmal in Kapselform, hast du richtigen Fokus, richtige Power. Und dann trinke ich halt auch gerne diese Energy Drinks hier von Rain oder Monster in der Zero-Variante. Die sind ja auch schon länger auf den Trichter gekommen, kein Aspartam reinzumachen. Das ist eigentlich nur noch Red Bull und Coca-Cola. Sonst nehmen alle Sucralose. Und in Amerika, ich bin gern in Kalifornien, ist das sowieso alles überhaupt kein Problem, weil das ist ja Gesundheitsmecker Südkalifornien. Da trinke ich super gern Vitamin Water und da ist alles Stevia. Alles, was Zero ist in den USA, ist Stevia.
Aber schmeckt die Stevia?
Schmeckt mega geil. Warum das hier nicht so gut schmeckt, ist folgendermaßen zu erklären. Hier benutzen wir Stevia-Extrakt und nicht Stevia-Blatt. Stevia-Blatt ist in Deutschland verboten. Warum? Weil wir eine riesige Zuckerlobby haben und die wahrscheinlich nicht wollen, dass sich Stevia hier so mega etabliert. Deswegen ist nur Stevia-Extrakt erlaubt in Deutschland. Das schmeckt halt dementsprechend beschissen, weil es ja Extrakt ist immer auch mehr oder weniger künstlich, weil es ja extrahiert werden muss und dann behandelt und verarbeitet. Und das Stevia-Blatt an und für sich, wir hatten mal Stevia im Garten, schmeckt mega geil, wenn du daran leckst oder das in den Mund nimmst. Und in den USA wird halt alles mit dem Stevia-Blatt gesüßt und schmeckt dementsprechend einfach gut.
Okay, krass.
Ja. Genau, das heißt, also das ist so meine Grundernährung, das ist mein erstes Essen am Tag. Morgens trinke ich halt nur Kaffee und Wasser mit Zitrone und mal eine Kurkuma-Kapsel, die ich aufmache und da reinstreue. Also schon sehr bewusst eigentlich. Und abends, ja, je nachdem, also meistens gibt es für uns immer irgendwas zu feiern. Es war, wenn der Tag schön ist oder so, dann nicht mehr, esse ich abends nochmal auswärts, weil es so geil war heute. Das passiert leider fast jeden Tag, dementsprechend viel Geld gebe ich für Essen aus. Kochen hasse ich wie die Pest. Warum? Weil ich Spülen noch mehr hasse. Und ich habe halt keinen Bock, hier irgendwas zu spülen. Nicht, weil ich so antifeministisch bin oder so ein großer Macho, sondern ich mag einfach kochen nicht. So, ich gehe lieber essen. Das hat, Essen ist für mich auch irgendwie immer mit Lebensgefühl, mit Lifestyle, mit einer schönen Zeit verbunden. Und wenn ich mir zu Hause einfach funktional was zu essen mache, finde ich das irgendwie ein bisschen traurig. Es sei denn, ich habe noch eine gute Staffel von irgendeiner Serie zu gucken, aber gerade bin ich mit Walking Dead fertig geworden, deswegen gibt es keinen Grund mehr selber zu kochen. Also raus. Und dann ist es oft so, dass meine Frau, die ja in Wiesbaden arbeitet, halt irgendwas da von der Arbeit mitnimmt. Die haben einen geilen Mexikaner, der macht dann einen geilen Burrito. Der in vegan ist ja auch super clean, da hast du auch wieder Avocado, gute Fette, gutes Brot außenrum, ein bisschen Weizen, aber scheiß drauf. Reis ist drin, ein bisschen Gemüse, ein bisschen Käse in meinem Fall. Also man kann sich schlechter ernähren, denke ich mal. 100% clean, da bin ich natürlich nie, logisch. Oder wir haben ja hier diesen tollen Mixer uns gekauft, der nicht ganz günstig war. Da kann man sich super geile Smoothies mitmachen.
Was ist das für eine Vitamin?
Das sowas in der Art. Das ist die günstige Variante, aber sag mal, die günstigere, gute Variante. Mhm. Der kostet 200 oder sowas. Der Vitamix kostet, glaube ich, 400, 500, 600. Also so teuer war er nicht, aber die Qualität ist annähernd gleich, wenn du die Rezension dir mal durchliest. Es gibt Leute, die haben beide und finden den genauso. Und dann friere ich mir halt immer so ein bisschen Bananen ein. Dann haue ich mir da gefrorene Banane rein, damit er schön kühl ist. Mache mir dann meine Soja- oder Reismilch oder irgendwas da rein. Schmeiße ein paar Haferflocken rein. Wobei, nee, mein Lieblingsshake ist tatsächlich, es gibt von Koro Drogerie Erdnussmehl. Also quasi wie ein Erdnussprotein, wenn du so willst. Mhm. Weil Erdnussmehl ist ja ohne Fett dann und hat nur noch Protein. Und dann haue ich mir da irgendeine Pflanzenmilch rein, ein paar Bananen und einfach dieses Erdnussmehl und ein paar Hanfsamen. Und dann schmeckt das halt wie flüssige Erdnussbutter.
Krass.
Ja, und das ist halt obergeil. Dann hat der Shake so, ja, 400 Kalorien, Haufen Protein.
Wo ist das Erdnussmehl?
Bei Koro Drogerie online bestelle ich das.
Ach, krass.
Koro, also K-O-R-O.
Muss ich mir einen Link geben.
Ja, das ist der Hammer. Das ist mein Lieblingsshake, da ist nicht viel drin. Und dann habe ich halt quasi...
Und das ist Fett raus, sagst du?
Ja, ja, klar, weil also die Erdnüsse werden gebacken. Dadurch ist es quasi, ich glaube, 40, 50 oder noch mehr Prozent weniger Fett. Hast natürlich immer einen Rest Fett dabei, das ist klar, aber nicht diesen riesen Fettanteil, den Erdnussbutter eigentlich hat oder Erdnüsse. Mhm. Und halt wie so ein Proteinisolat. Mhm. Hat, glaube ich, also 100 Gramm müssten da so um die 60, 70 Gramm Protein haben. Und das haue ich mir da rein. Da hast du auf jeden Fall Protein natürlich ohne Ende. Du hast ein bisschen Carbs über die Banane und die Pflanzenmilch. Und Hanfsamen haue ich rein, wegen den ganzen Omegas noch. Also siehst du, so ein bisschen durchdacht bin ich dann letzten Endes doch.
Ne? Ja. Ja gut, muss ja auch noch mehr sein, wenn du vegetarisch unterwegs bist. Ist ja immer tendenziell so ein bisschen eingeschränkter die Lebensmittelauswahl halt einfach, als wenn du jetzt alles isst.
Also als Vegetarier gar nicht. Habe ich mich noch nie eingeschränkt gefühlt. Meine Frau ist Veganer. da merke ich schon, dass die jetzt nicht mehr überall so wirklich gut essen gehen kann. Außer in Berlin. Ne? In Berlin, da sind ja alle Läden sowieso vegan. Da gehört es ja quasi zum guten Ton, vegan zu sein. Und der Social Pressure außenrum, gerade in den alternativen Stadtteilen, ist halt so hoch. Da muss man förmlich einen veganen Laden aufmachen. Aber hier auf dem Land als Veganer, na gut, beim Asiaten kann sie alles essen. Die machen ja nichts mit Milch. Ei kann er einfach weglassen. Und ja, bei so Sachen wie, wenn wir mal zum Subway wollen, da geht es natürlich schon los. Für mich als Vegetarier perfekt. Ne? Die ganzen Soßen und Käse und so kann ich alles essen. Aber sie muss dann, die haben ein veganes Patty, das kann sie essen. Aber Käse geht schon mal nicht. Und die ganzen Soßen, die die haben, sind dann auch mehr als fraglich. Aber sag mal so, es geht. Gerade in der heutigen Zeit leichter als jemals zuvor. Ich meine, selbst die Rügenwalder Mühle hat inzwischen eine fette vegane Palette. Und die haben ja sogar vor, in ein paar Jahren überhaupt kein Fleisch mehr zu produzieren. Die wollen ja komplett auf die Schiene hinaus. Können sie meiner Meinung nach auch. Und zwar aus dem Grund, weil wenn jemand weiß, wie so ein Ersatzprodukt schmecken muss, damit es schmeckt wie Fleisch, dann so ein Konzern, der seit zig Jahren halt Fleisch produziert hat, weißt du, das kriegt irgend so eine ideologisch angehauchte vegane Firma gar nicht hin, so einen Geschmack zu erzeugen. Deswegen schmecken ja auch viele so, sag mal, Ersatzfleischprodukte gar nicht so gut. Heutzutage schmecken sie ganz gut, finde ich, aber vor ein paar Jahren war das ja Katastrophe. Ich weiß noch, als ich angefangen habe mit Vegetarismus 1996, da bist du ins Reformhaus damals noch gegangen, hast dir irgendwelche Tofu-Würste geholt, die in so einer komischen Plastikfolie statt so einer Wurstpelle eingepackt waren, dann konntest du das gar nicht mitessen. Die musstest du immer aufschneiden und die Wurst dann so rausdrücken, wie so ein Eis, weißt du, wie so ein Wassereis. Und dann hat es geschmeckt wie so eine Packung Fensterkit oder irgendwie sowas. Also furchtbar, das sind wir heutzutage gut bedient. Aber wie gesagt, so ein großer Fleischkonzern, die hauen da die gleichen Gewürze rein wie bei einem Fleischprodukt und dann schmeckt es so 1:1 gleich. Und das kriege ich auch mit. Also ich achte im Supermarkt immer gern darauf, was Leute aufs Band legen. Ja. Einfach um zu sehen, so okay, so schlecht ernähre ich mich gar nicht, wenn ich sehe, was die da so drauf schmeißen. Ja, weil von Tiefkühlpizza und so bin ich auch schon lange weg. Aber mir ist tatsächlich voll oft aufgefallen in den letzten Monaten, dass ganz viele, in Anführungsstrichen normale Leute, die ich jetzt gar nicht mit Vegetarismus oder alternativen Lebensstilen in Verbindung bringen würde, auch ganz viel diese vegan-vegetarischen Produkte von der Rügenwalder Mühle kaufen. Ist ja geschmacklich anscheinend genau gleich. Teurer ist es auch nicht. Die Packung Wurst von denen, die vegetarische oder vegane, kostet, ich glaube, 1,30 € oder sowas. Also voll günstig. Und die Leute werden automatisch bewusster. Auch durch Produkte, die jetzt quasi McDonald's und Burger King eingeführt haben. Klar, da stellen sich dem Veganer immer die Haare zu Berge, wenn ich sage, du, ich gehe da hin und esse es da. Aber ich finde es extrem wichtig, weil Angebot bestimmt Nachfrage und umgekehrt. Und wenn die quasi sich die Gedanken machen, alternative Produkte reinzunehmen, gerade die Großkonzerne, dann muss das supported werden, damit die an ihrer Statistik auch checken, okay, das wird gekauft, die Nachfrage ist da, machen wir mehr in der Richtung und nehmen vielleicht einen anderen normalen Burger raus. Und so bewirkst du halt viel mehr, als wenn du einfach stumpf sagst, ich boykottiere das jetzt aber, weil ich gehe jetzt nicht zum Burger King, weil ich Veganer bin. Klar kann ich die Einstellung verstehen, ne? Aber wenn du weiterdenkst, darfst du dann ja kein einziges Restaurant mehr supporten, weil die machen ja auch vielleicht noch Fleisch. Und ob das ein Konzern ist oder es 1000 kleine Läden sind, die du unterstützt, macht für mich keinen Unterschied. Und im Gegenteil, der Konzern sieht ja als ehestes, wegen seiner Statistik in der Kasse, das Potenzial von so einem Produkt. Und dann veränderst du halt was, auch wenn du quasi den Konzern unterstützt. Aber ey, am Ende, fuck off. Alles, was du unterstützt, hat im weitesten Sinne mit irgendeinem Konzern zu tun. Und selbst wenn ich jetzt meinen Asiaten hier unterstütze, der ja kein Konzern ist, der kauft seine Lebensmittel aber auch bei einem Konzern ein, so wie es aussieht. Ich schätze mal, der kauft dann bei Penny ein oder sonst wo. Also kommst du um Konzernunterstützung nicht herum, außer du machst es so, wie wir es auch machen, mit Nutzgarten. Also wir haben unsere eigenen Bio-Lebensmittel, die wir zum Großteil halt auch verkochen. Ich zum Glück nicht, meine Frau kocht aber gern. Und dann haben wir halt quasi unser eigenes Bio-Gemüse oder Obst. Und das ist natürlich super legit, logischerweise. Aber ansonsten finde ich es halt auch wichtig, gerade die Konzerne in den alternativen Ansätzen zu unterstützen, damit die halt checken, hey, dafür gibt es eine Nachfrage. Und so wie die Rügenwalder Mühle, das weiß ich aus sicherer Quelle, aus erster Hand, die wollen in ein paar Jahren kein Fleisch mehr produzieren. Die wollen nur noch vegan-vegetarische Produkte machen. Das ist die Zukunft. Und wenn du mich fragst, ich weiß nicht, ob es so kommen wird, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass in 20 Jahren Fleisch die neue Zigarette ist. Ja, ich meine, guck mal, wenn du heutzutage noch Raucher bist, dann wirst du ja schon ein bisschen blöd angeguckt teilweise. Außer du bist jetzt ja, entweder in einer Assi-Stadt wie meine Heimatstadt, da wird noch viel geraucht, oder bist in Berlin oder so. Aber hier in Südhessen, ich sehe kaum Leute rauchen. Oder auch wenn ich hier durch die Stadt laufe in Dieburg oder so, da riechst du kaum mal Rauch. Es wird nicht mehr so viel geraucht. Und ich denke mal, in 20 Jahren ist das Bewusstsein der Leute wahrscheinlich auch noch mal wesentlich weiter als heutzutage. Du hast heute in jedem Supermarkt viele vegan-vegetarische Produkte. Als ich angefangen habe, da warst du ein Spinner, wenn du das gemacht hast. Ich denke, in 20 Jahren wird es nicht mehr so normal sein, Tiere zu fressen.
Ja, das verändert sich auf jeden Fall. Aber ich finde die Einstellung, die du jetzt gerade gesagt hast, finde ich ziemlich cool, dass du halt einfach das, was auch die Konzerne, die du vielleicht von der Grundeinstellung her schlecht findest, dass du einfach das Positive, was die machen, supportest, damit die mehr Positives machen sozusagen, anstatt halt einfach immer das Negative zu boykottieren, weil das halt keinen überzeugt in dem Sinne.
Das ist ja nicht zielführend. Ja, ja. Das ist einfach zu kurz gedacht, weißt du? Ja. Das sind immer irgendwelche so Abiturienten, die es halt leicht machen wollen, die sagen, ich boykottiere einfach mal, aber mit einem Boykott hast du halt nichts bewirkt. Also entweder bist du jemand, der wirklich selbst zur Tat schreitet und irgendwelche Aktionen machst, die halt quasi nützlich sind für Tiere, Umwelt oder sonst was, oder du passt halt dein Konsumverhalten auf eine positive Art und Weise an und kannst damit halt das Weltgeschehen mitbestimmen. Und ich habe genau diese Einstellung schon gehabt, als noch alles viel, viel strikter war, wenn du dich in diese Szene bewegt hast wie ich, also in der vegan-vegetarischen Szene. Ich habe vor 10, 15, 20 Jahren schon gesagt, da gab es den Gemüse-Mac damals bei McDonald's. Da habe ich noch in Hardcore-Bands gespielt, wo alle Veganer waren und mega militant dahinter und so. Und da habe ich schon gesagt, Leute, lasst uns diesen Burger essen, damit die checken, es gibt eine Nachfrage dafür. Wenn die Nachfrage nicht da ist und keiner das kauft, dann wird das Produkt wieder abgeschafft und es kommt vielleicht noch ein zusätzlicher Fleischburger ins Programm. Aber wenn die checken, hey, das wird gekauft, die Nachfrage ist da, da braucht McDonald's auch kein Idealist sein. Denen geht es ja nicht darum, Tiere zu schonen. Fuck off, das geht denen scheiß darum. Denen geht es um Geld und Kapital. Aber wenn die merken, hey, damit können wir vielleicht sogar noch besser Geld verdienen, dann ist es ja halt was Gutes. Ne? Und dann kann man quasi diesen Turnaround von negativ in positiv einfach selbst mitbestimmen. Auch indem man im Grunde ja erstmal was Negatives supportet. Aber es kommt ja was Gutes dabei raus und nur darum geht's ja. Dem Tier ist es ja scheißegal, warum es gerettet wird. Ob du jetzt ein fucking Idealist bist, der alles boykottiert und deswegen kein Fleisch isst, oder ob halt quasi jemand, der zu McDonald's geht und sagt, ach, ich esse eigentlich gern normalen Burger, aber ich probiere heute mal den veganen und dadurch das Tier gerettet ist, ist dem Tier ja scheißegal.
Ja.
Es geht ja nur um das Ergebnis.
Richtig, richtig. Das war der zweite Teil des Interviews mit Chris Heck. Den dritten Teil gibt es dann in der nächsten Folge. Alle erwähnten Informationen zum Interview findet ihr wie immer im zugehörigen Blogartikel auf meiner Website personaltrainingdarmstadt.com. Ich wünsche euch einen überragenden Tag und bis zur nächsten Folge.